Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo, guten Tag. Datenschutz trifft auf Journalismus, wenn die Pressefreiheit in Gefahr ist.
Gerüchte beurteilen Datenschutz, müssen Facebook-Seiten gestoppt werden.
Wir suchen junge Medientalente, unser Cross-Media-Projekt zu den Tutzinger Radiotagen.
Und How to Russian, ein Blick auf unsere Nova-Serie.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung.
Kommt heute aus aktuellem Anlass vom Deutschen Presserat. Vor langer Zeit hat dieser einmal den wichtigen journalistischen Qualitätsanspruch der Trennung von Werbung und Redaktion definiert. Bei den Machern der Welt Kompakt scheint dieser vielleicht mal kurzfristig vergessen worden zu sein. Jedenfalls sorgt der heutige Titel der Zeitung für Aufregung, weil dieser aus einer ganzseitigen Werbeanzeige der Deutschen Bank besteht. Problem dabei, es fehlt der sonst übliche Zusatzanzeige, sodass die Werbung aussah wie ein redaktioneller Titel. Daher noch einmal zur Erinnerung, in Ziffer 7 des Pressekodex heißt es unter anderem, Zitat, die Verantwortung der Presse gegenüber der Öffentlichkeit gebietet, dass redaktionelle Veröffentlichungen nicht durch private oder gesellschaftliche Interessen Dritter oder durch persönliche wirtschaftliche Interessen der Journalistinnen und Journalisten beeinflusst werden. Und weiter, bezahlte Veröffentlichungen müssen so gestaltet sein, dass sie als Werbung für den Leser erkennbar sind.
Die zweite Meinung.
Kommt heute ohne Werbung, aber dafür noch vielleicht mit dem Hinweis, ich habe diese Anzeige auch beim Handelsblatt gesehen auf dem Titel, aber da weiß ich nicht, ob da noch...
Da stand Anzeige dabei.
Da stand Anzeige dabei, okay. Also, Herr Pähler, jetzt kommt die zweite Meinung von dir und Weltchefredakteur Ulf Poschert.
Ja, ich finde es, auf der einen Seite habe ich mir so überlegt, komplett schon ziemlich nachvollziehbar, dass man sich jetzt darüber aufregt, weil es ist schon eine mehr als unglückliche Vermischung von Werbung und Redaktion, die da passiert ist. Und ein solcher, ich sag mal, Fauxpas sollte einer Welt eben nicht passieren. Weder aus Versehen, wie es ja danach in einer offiziellen Springer-Pressemitteilung von heute heißt, noch aus rein möglicherweise wirtschaftlichen Kalkül, wie viele vermuten. Ulf Poschert, der, fand ich, wurde zum Glück deutlicher als seine Pressestelle und twitterte, um es ganz einfach zu machen, wir haben einen Fehler gemacht und wir entschuldigen uns dafür. Für mich ist die Sache damit erledigt, wenigstens mal fürs Erste.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das datenschützende Medienmagazin. Wenn ich jetzt so mal die Buchstaben sage, DSGVO, das stöhnt der alte Pähler schon. Aber ich glaube, alle, die irgendwie ja, die Medien verfolgt haben, in den Medien arbeiten oder sonst wie auch jetzt gedacht haben, ach, zum Feierabend höre ich ein bisschen Deutschlandfunk Nova, kann ich mal entspannen, da kommen wir wieder mit diesen Drohbuchstaben um die Ecke. Auch nach dem 25. Mai geht die Aufregung weiter. Die Datenschutzgrundverordnung ist ja seitdem in Kraft innerhalb der EU. Ja, und da fragen wir uns natürlich, also, was gibt es da für Auswirkungen, Herr Pähler? Wie geschädigt bist du so auf einer Faktor von 1 bis 100 Sachen DSGVO?
Ich bin mittlerweile wieder eigentlich ganz entspannt. Ich hatte gestern noch ein Gespräch mit einem Datenschutzbeauftragten, der sagte, ach, lehn dich zurück, das wird schon alles gut.
Oh.
Das fand ich eigentlich ganz schön, von einem Juristen zu hören. Da habe ich mich gleich beruhigt.
Ja, aber es gibt einige, die machen sich wirklich Sorgen, das auch zu Recht. Ist ja viel gemacht worden. Wenn wir zum Beispiel einen Blog haben, da haben einige Cookie-Hinweis reingepackt, eine neue Datenschutzerklärung gezimmert. Oder ja, die ganzen Newsletter-Abos, die dann nochmal wieder erneut, wo wir dazu gespammt worden sind, um nochmal zu bestätigen, dass wir sie auch wirklich lesen wollen. Aber auch Journalisten treibt die DSGVO um, denn auch bei Recherchen und Veröffentlichungen fallen oft ein Haufen persönlicher Daten an. Denn wir berichten ja meist über Menschen, wer sie sind, was sie tun.
Nun gibt es aber ja glücklicherweise, sage ich, auch Presse- und Meinungsfreiheit und die DSGVO, die soll die eben nicht tangieren. Für Medien soll es eine Ausnahme geben, das unter dem Begriff Medienprivileg quasi zusammengefasst ist diese Ausnahme. Praktisch ist das aber irgendwie dann doch nicht so ganz einfach. Und genau darüber, da reden wir heute Abend mit Daniel Buß.
Hallo Daniel.
Hallo.
Ja Daniel, du hast ja ursprünglich für das Medienmagazin ZAPF vom Norddeutschen Rundfunk dich mit dieser Frage beschäftigt und bist dabei der Frage nachgegangen, wie es denn um das Medienprivileg von freien Journalisten und Bloggern bestellt ist. Und da ist es nämlich so, ist ja alles auch Ländersache, was zum Beispiel Presserecht mit angeht. Und da ist es in den verschiedenen Bundesländern sehr unterschiedlich. Und Niedersachsen ist da von dir rot eingefärbt worden. Da gab es eine große Diskussion jetzt auch noch in dieser Woche. Was ist da los?
Also wir haben
haben uns grundsätzlich mit der Frage beschäftigt, wie die Landesregierung denn den Schutz von Bloggern einschätzen und von freien Journalisten, die nicht gerade im Auftrag von Zeitungen und Sendern recherchieren, etwa weil sie ein Thema erstmal selbstständig erarbeiten wollen, um es dann vielleicht auch etablierten Medien anzubieten oder auf ihre eigenen Seiten zu schreiben. Und dafür haben wir alle 16 Staatskanzleien befragt, denn es gibt ja noch keine Grundsatzurteile, die das Recht auslegen. Deswegen haben wir die Länder gefragt. Erstmal haben alle betont, dass das Grundrecht auf Presse und auch auf Meinungsfreiheit natürlich weiter gilt und dass eben bei Medien niemand, über den berichtet wird, sich auf Basis der DSGVO stützen kann und bei Redaktionen genauso wie sonst bei Unternehmen abfragen kann, was denn über ihn an Informationen gesammelt, also auch recherchiert wurde und das vielleicht auch noch löschen lassen kann, wenn ihm das nicht passt. Das würde ja Veröffentlichung verhindern. Dann haben einige Länder gesagt, auch freie Journalisten und Blogger können sich auf das Medienprivileg berufen, sowie Zeitungen und Sender. Am deutlichsten war Bayern. Das meldete, die Ausnahmen gelten nicht nur für Presseunternehmen, sondern, Zitat, gerade auch für andere Private, zum Beispiel Blogger, aber auch Heimatforscher und die Öffentlichkeitsarbeitervereine, die personenbezogene Daten zu journalistischen, künstlerischen oder literarischen Zwecken verarbeiten.
Das klingt ja erstmal gut.
Ja, aber andere sagten dann, ja, das muss man dann immer im Einzelfall sehen. Vor allem Niedersachsen war da aber überraschend zurückhaltend, also hat sich sehr abgehoben von allen anderen. Die Staatskanzlerin in Hannover meldete zunächst, es sei eine Mindestvoraussetzung für Ausnahmen, dass Journalisten im Auftrag einer Redaktion arbeiten. Deshalb haben wir gesagt, Niedersachsen ist eine Risikozone für freie Journalisten. Der Staatskanzler hat das dann wiederum nicht gefallen. Im Landtag gab es auch Aufregung. Grüne und FDP haben Fragen eingereicht, ob denn nun die Pressefreiheit gefährdet sei. Und jetzt in neuen Stellungnahmen spricht die Staatskanzlei davon, dass sich auf das Medienprivileg, Zitat, Personen berufen können, die eine verstetigte und professionelle Arbeitsstruktur aufweisen.
Klingt ja jetzt aber auch nur bedingt gut, denn wie will man das eigentlich nachweisen? Es hat ja eben ja nicht jeder, der auch im Netz beispielsweise journalistisch arbeitet, gleich einen Presseausweis.
Ja, das haben wir auch nochmal nachgefragt, zumal es in Deutschland ja aus guten Gründen keine zentrale Stelle gibt, die entscheidet, du bist Journalist und du bist es nicht. Ne? Jedenfalls heißt es, in der Regel sei das an der journalistischen Gestaltung der Arbeitsergebnisse erkennbar, ob sie wiederkehrend seien. Auch ein Impressum gilt schon als erstes Indiz und Bezahlangebote oder Werbung, die dort geschaltet werden.
Hört sich aber stark nach Grauzone an.
Ja, im Zweifel werden das natürlich Gerichte entscheiden müssen. Also Recht muss ja ausgelegt werden. Jetzt haben wir neues Recht. Also dauert es ein paar Jahre, bis wir wirklich genau wissen, wo die Linien verlaufen. Als Risikozone würden wir Niedersachsen aber nun nicht mehr bezeichnen. Das war schon, wenn auch ein bisschen vage, ein Bekenntnis, etwa auch zu Bloggern, die journalistisch arbeiten. Das, was jetzt neuerlich kam. Im ersten Moment sah das noch ganz anders aus.
Warum ist das in Deutschland denn überhaupt unterschiedlich geregelt? Ich meine, so föderale Strukturen kennen wir. Die Datenschutzgrundverordnung, die gilt doch für die ganze EU.
Ja, die gilt für die ganze EU. Es gibt in der Datenschutzgrundverordnung auch eine sogenannte Öffnungsklausel und um die geht es, um Artikel 85 in der Verordnung. Diese Klausel sagt, die Länder, also die Nationalstaaten, können mit eigenen Grenzen dafür sorgen, dass Presse- und Meinungsfreiheit weiter gelten, trotz DSGVO. Und in Deutschland sind es aber wiederum die Bundesländer, die für die Pressegesetze zuständig sind. Also brauchte es 16 Gesetzesänderungen. Und das Problem dabei ist, dass sich die Länder beim Ändern der Landespressegesetze und auch ihrer Telemediengesetze, wenn es also um Online-Angebote geht, um Publikationen dort, nicht abgestimmt haben. Da hat jeder seins gemacht. Und diesen Flickenteppich, den kritisiert auch Wolfgang Schulz vom Hans-Bredow-Institut, den eine ZAP-Kollegin dazu befragt hat.
Die Datenschutzverordnung bringt Pflichten mit sich für viele von uns. Das wirft Fragen auf. Und von daher verstehe ich, dass es so eine Verunsicherung natürlich auch gibt. Aber ich glaube, bezogen auf die Pressefreiheit können wir beruhigen. Es gibt da keine Einschränkungen, auch bezogen auf andere Änderungen, die mit der Datenschutzverordnung einhergehen.
So, jetzt habe ich die Töne falsch benannt, deswegen wurde der falsche gerade vom Kollegen abgespielt. Wir haben gerade gehört, die Beruhigungspille von Gerd Billen, der im Justizministerium, Bundesjustizministerium sitzt, das wiederum für die Grundrechte und damit doch auch für die Pressefreiheit zuständig ist. Wolfgang Schulz vom Hans-Bredow-Institut hat wiederum das hier gesagt.
Also bei einigen sind zum Beispiel Hilfsunternehmen der Presse mit dabei, sodass ich mich jetzt fragen muss, wenn ich in einem Bundesland bin und habe beispielsweise als Verlag Tochterunternehmen gegründet, welchem Umfang sind die denn jetzt eigentlich mit einbezogen? Man hätte vielleicht auch die Gelegenheit nutzen können, noch klarer zu machen, wie die Situation für freie Journalistinnen und Journalisten ist. Und insofern wäre es, glaube ich, hilfreich gewesen, sich etwas früher über diese Frage Gedanken zu machen, als das offenbar geschehen ist.
Heißt also, die Länder haben das mit dem Medienprivileg erstmal nicht so richtig ernst genommen.
Ja, das ist so, das muss man schon so sagen. Sie haben auch auf den letzten Drücker das umgesetzt. Das sieht man auch daran, dass Berlin, also das Berliner Abgeordnetenhaus, die Änderung erst beschlossen hat in der Woche, nachdem die Übergangsfrist, die zweijährige für die Datenschutzgrundverordnung, ausgelaufen ist. Aber wie gesagt, am Ende gibt es ja immer noch Gerichte, die für Presse- und Meinungsfreiheit entscheiden können und das ja wahrscheinlich auch tun werden. Denn es gibt ja auch das Grundgesetz, das sehr hoch steht, das abgewogen werden muss, zum Beispiel mit Datenschutzrechten. Und deshalb eben auch die eben eingangs gehörte Beruhigungspille von Gerd Billen aus dem Bundesjustizministerium, dass er da eigentlich die Aufregung nicht so nachvollziehen kann.
Aber Daniel, jetzt trotz Beruhigungspille, machst du dir denn Sorgen, weil man fragt sich ja manchmal so ein bisschen, wie kommt es eigentlich dazu, dass teilweise einige publizistische Teile anscheinend weniger Wertmacher sind den Gesetzesmachern als den als andere? Ist das einfach nur Undurchdachtheit oder steckt da vielleicht auch sogar Kalkül hinter?
Ich kann das schon verstehen, das ist ja eine Grauzone. Also sozusagen, wo beginnt der Journalismus, wenn man jetzt an dieses Internet denkt, das ja jeder vollschreiben kann. Jeder kann ja einen Blog aufsetzen. Das muss ja noch nicht unbedingt gleich Journalismus sein. Dafür braucht man ein paar Kriterien. Das ist eben nicht so einfach, wie wenn jemand, keine Ahnung, für Deutschlandfunk Nova arbeitet, für eine etablierte Redaktion oder für die Taz schreibt oder so. Wer da auf sich allein gestellt ist, der muss natürlich im Zweifel auch irgendwie nachweisen, dass er das, was er tut, journalistisch macht. So, das muss geprüft werden. Aber interessant fand ich schon, dass da einige Länder erstmal sozusagen sagen, ja, wir stellen uns sozusagen vor, die auch im Kleineren publizieren und nicht sagen so, ja, da muss man halt mal schauen. Also da sind die Länder doch offensichtlich die einen mutiger, was Pressefreiheit angeht, und die anderen doch eher so ein bisschen zögerlich.
Wie ist denn so dein Eindruck? Jetzt haben wir ja gerade gehört, die Länder haben ihre Landesgesetze so auf den letzten Drücker quasi auf den aktuellen Stand gebracht. Jetzt sind die erstmal froh, weil das erstmal alles geschafft ist. Vergessen die das Thema jetzt einfach für einige Jahre wieder oder wird es da wohl auch so einen aktiven Prozess geben? Also jetzt tatsächlich schauen, wie läuft das Ganze in der Praxis an und ist dann damit zu rechnen, dass die Politik da aufmerksam bleibt?
Ja, also ich glaube, das wird dann kommen, wenn es erste Prozesse gibt. Also ich meine, die Datenschutzgrundverordnung wird ja so oder so Prozesse nach sich ziehen, auch was die sonstigen Angebote angeht, Kommentarfunktionen in Blogs oder so. Und genauso wird irgendjemand irgendwann auf die Idee kommen zu sagen, ach, was in dem Blog da über mich geschrieben steht, das möchte ich weghaben. Und der wird dann probieren, das Register Datenschutzgrundverordnung zu ziehen, um das loszuwerden. Also mit Löschansprüchen, die man sonst bei Unternehmen hat, als Bürger ranzugehen. Und dann muss ein Gericht entscheiden und dann möglicherweise geht das so in die Instanzen, dass es den Hinweis gibt, da muss auch das Recht nachgebessert werden.
Daniel Buß, herzlichen Dank dafür. Ob wir das Ganze dann, was wir dann journalistisch dann auch vielleicht produzieren, auf Facebook veröffentlichen dürfen, auf unserer eigenen Facebook-Seite, das steht auch nochmal wegen der DSGVO ein bisschen in den Sternen. Zumindest hat man den Eindruck, wenn man die Berichterstattung in dieser Woche verfolgt hat. Und das klären wir dann gleich, ob das dem so ist, hier in einer Stunde was mit Medien bei Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das Facebookende Medienmagazin. Wir bleiben bei der DSGVO, beim Datenschutz. Über den Aufreger für freie Journalisten, da haben wir eben gerade schon berichtet. Aber in dieser Woche, da gab es noch einen anderen Aufreger, verbunden mit der Frage, müssen wir alle unsere Facebook-Seiten abschalten?
Ja. Also diesen Eindruck hat man zumindest nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs bekommen. Da haben wir erfahren, Betreiber von Facebook-Seiten sind für Datenschutz mitverantwortlich. Das hat mich zumindest aus der Berichterstattung mitgenommen.
Ja, was ich dann aber auch mitgenommen habe, ist die Frage, die ich gerade schon mal gestellt habe. Daniel, müssen wir denn jetzt tatsächlich unsere Facebook, also auch unsere, was mit Medien-Facebook, müssen wir alles abschalten?
Gefühlt alles, oder? Wir müssen alles abschalten irgendwie. Und da habe ich mich auch gefragt, wir haben ja so nicht nur auf Facebook unsere eigenen Profile, wir haben ja auch Unternehmen und Marken und Medien, haben ja auch Twitter-Profile, YouTube-Channels und so. Wo hört denn das am Ende noch auf? Ja, also da gab es ja schon große Aufregung.
Hört es überhaupt jemals auf, kann man sich ja schon fragen.
Also, abschalten des Internet.
Ja, Besser ist es.
Aber ich glaube, da müssen wir etwas Ordnung in das Chaos reinbringen. Und in dieser Aufregung machen wir das zusammen mit dem Rechtsanwalt Michael Neuber. Er ist Justiziar, Leiter Recht und Regulierung beim Bundesverband Digitale Wirtschaft und jetzt live bei Deutschlandfunk Nova. Guten Abend, Herr Neuber.
Hallo.
Ja, Herr Neuber, einsteigen würden wir ja erstmal mit der Frage, dass das Urteil ja viel Verwirrung ausgelöst hat. Und was hat denn aber eigentlich, wenn man mal so ein bisschen die Aufregung von dem tatsächlichen Urteil trennt, was sagt das Urteil genau?
Also es wird weder das Internet abgeschaltet, noch müssen jetzt Fanpages direkt abgeschaltet werden. Der EuGH hat sich erstmal mit einer Frage beschäftigt, die Verantwortlichkeit des Betreibers der Fanpage im Verhältnis zum Anbieter der ganzen Infrastrukturlösung, nämlich Facebook betrifft. Und da hat der EuGH gesagt, also anders als noch das unabhängige Datenschutzzentrum in Schleswig-Holstein es argumentiert hat, der Betreiber ist nicht der Beauftrager eines Trackings oder der Analyse, die über diese Webseite geführt wird und die Erhebung der personenbezogenen Daten, sondern beide sind gemeinsam verantwortlich für die über diese Fanpage laufenden Erhebungen personenbezogener Daten in Form von Trackings.
Wenn man jetzt aber mal an diesem gemeinsam verantwortlich bleibt, in dem Zusammenhang gibt es ja jetzt dann schon doch die These, die da sagt, quasi die Facebook-Seite abzuschalten sei der einzig wirklich rechtssichere Umgang jetzt mit diesem Urteil. Jetzt haben Sie es eigentlich gerade schon verneint, aber was ist denn von dieser These zu halten? Müssen wir unsere Facebook-Seiten jetzt abschalten?
Also darüber ist eben nicht entschieden. Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs ist immer eine Folge einer Vorlage durch nationale Gerichte. In diesem Fall war das deutsche Bundesverwaltungsgericht, welches die Fragen vorgelegt hat. Wer ist eigentlich verantwortlich für den datenschutzrechtlich verantwortlich für den Betrieb einer solchen Fanpage? Es hat nicht gefragt, ist das Betreiben einer Fanpage rechtswidrig und muss die abgeschaltet werden? Und deswegen hat der EuGH darüber auch nicht entschieden. Das Ganze geht jetzt zurück nach Deutschland an das Verwaltungsgericht und das wird im Detail zu klären haben, wie jetzt diese gemeinsame Verantwortlichkeit, welche Resultate und welche Konsequenzen diese hat. Der Europäische Gerichtshof hat in seiner Entscheidung ja gesagt, also der Betreiber, der ist mitverantwortlich für die Datenverarbeitung auf der Webseite, weil er durch diese bei Facebook über die Funktion der Insights vorgenommenen Trackings und die Einstellungen, die er dadurch vornehmen kann, also seine Zielgruppen definieren, sämtliche Einstellungen, ist er in der Entscheidung über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung der personenbezogenen Daten an der Fanpage beteiligt. Und was das aber in der Konsequenz heißt, das wird man eben sehen müssen. Denn der EuGH hat auch gesagt, es gibt zwar eine gemeinsame Verantwortlichkeit beider, die ist aber nicht gleichwertig. Und das ist ein Zusatz in der Entscheidung, bei dem es also in der Auslegung und später dann in der Detailfrage darauf ankommen wird, was muss ich denn im Einzelnen machen als gemeinsamer Verantwortlicher auf Seiten des Betreibers, genauso wie auf Seiten von Facebook.
Das klingt, wenn man sich das anhört und man sich auch noch ein bisschen die Aufregung, die es ja derzeit gibt, dass man damit abgleicht, wie sind da so Ihre Einschätzungen? Hat jetzt diese Entscheidung mehr Fragen oder mehr Antworten geliefert?
Sie hat zumindest erst einmal eine Klärung herbeigeführt, denn es ist nicht so, wie das die Landesdatenschutzbehörde es gesehen hat, dass hier ein Auftragsverhältnis zwischen Betreiber der Fanpage und Facebook vorliegt, sondern es hat festgestellt, es gibt eine gemeinsame Verantwortlichkeitsgrundlage. Damit ist diese Auftragsdatenverarbeitungsgrundlage sozusagen diese Theorie, dass da einer Auftraggeber ist, dem anderen, also Facebook, einen Auftrag erteilt, personenbezogene Daten für ihn zu erheben und für ihn zu messen und auszuwerten, das ist erstmal vom Tisch. Das ist eine wesentliche Klärung der Frage. Die andere Klärung, die wird dann eben das Verwaltungsgericht herbeiführen, nämlich, wie ich schon gesagt habe, ausgehend von der Tatsache, dass offenbar keine gleichwertige Verantwortlichkeit aus dieser gemeinsamen Verantwortlichkeit resultiert, wird eben zu entscheiden sein, welche Pflichten knüpfen sich denn an die Verantwortlichkeit. Grundsatz ist, bin ich verantwortlich, treffen mich Pflichten aus der Datenschutzgrundverordnung oder eben auch, das Urteil erging ja auf Grundlage der alten Datenschutzrichtlinie, eben aus dieser. Und da wird man dann eben zu entscheiden haben, wie stark ist denn der Betreiber eigentlich beteiligt an den Auswahlmöglichkeiten für diese Parametrierung? Wie stark ist eigentlich Facebook derjenige, der das alles in der Hand hat? Und welche Aufklärungspflichten oder die Gewährung von betroffenen Rechten, Auskunfts- und Löschungsrechte zum Beispiel, muss wer wie erfüllen? Wahrscheinlich wird man argumentieren können, gut, das kann wohl nur Facebook dann im Zweifel darlegen, was da eigentlich passiert. Aber vielleicht ist die Pflicht des Betreibers, diejenige darüber aufzuklären und eine Information darüber bereitzustellen.
Das heißt, man sehen. Ganz konkret, wenn wir bei dem Teil auch tatsächlich mal bleiben, also diese gemeinsame Verantwortung und die daraus resultierenden Pflichten, was bedeutet das für die Praxis von Seitenbetreibern? Stichwort Aufklärung haben Sie gerade genannt. Was sollen die sonst jetzt noch tun und wie sollen sie es auch tun?
Das wartet man mal eben ab. Also das wird ja das Verwaltungsgericht dann auch mal sagen. Die Datenschutzbehörden müssen ja auch auf diese Entscheidung warten, denn vorher können sie ja auch nicht tätig werden. Das heißt, bis das nicht geklärt ist, ist sozusagen erst einmal nur festgestellt, dass man gemeinsam verantwortlich ist. Man kann aber nicht sozusagen jetzt sofort sagen, oh Gott, ich muss jetzt abschalten, weil aus dieser Verantwortlichkeit resultiert, dass ich sofort Datenschutzverstöße begehe. Das ist eben gerade nicht Inhalt des Urteils gewesen. Also, dass eine Fanpage rechtswidrig ist und deswegen abgeschaltet werden muss, ist eben nicht festgestellt worden.
Einige fürchten ja dann auch richtig Sanktionen und es wird natürlich das erste Mal gerichtlich geklärt, wie Sie das gerade schon dargestellt haben. Aber auch mal grundsätzlich, wenn so etwas geklärt wird, was für Sanktionen könnten denn dann einem Seitenbetreiber drohen, beziehungsweise welche Schritte sind dazu überhaupt notwendig?
Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten der Verfolgung von Datenschutzverstößen in Deutschland. Wir haben einen relativ speziellen Fall, weil wir neben den Datenschutzaufsichtsbehörden in Deutschland auch die Befugnis der Verbraucherverbände haben, durch ein Verbandsklagerecht Datenschutzverstöße abzumahnen in der Tat. Das ist außerhalb Deutschlands nicht in den Gesetzen verankert. Das war eigentlich auch nicht vorgesehen von der Datenschutzgrundverordnung, dass Verbände aus eigenem Recht Datenschutzverstöße abmahnen können, ist aber in Deutschland durch das Verbandsklagegesetz so eingeführt worden. Also das kann passieren. Wie gesagt, die DSGVO sieht Sanktionen vor, aber die Datenschutzbehörden können derzeit noch gar nicht, wenn sie nicht wissen, wie das Verwaltungsgericht dazu entscheidet, auch noch gar nichts machen. Was im Zweifel private Verbände oder eben auch Wettbewerber möglicherweise hier machen und da einen Vorstoß mit Blick auf die Druckmittel, die sie sozusagen vermeintlich haben, nämlich die großen Sanktionen oder sonstiges, würden Versuche sein, die man am besten dann mit seinem Anwalt bespricht, denn in der Tat bin ich nicht davon überzeugt, dass das jetzt sozusagen den großen Anschluss geben wird, hier eine berechtigte Abmahnwelle zu beschwören.
Das ist wunderbar. Das heißt, Sie haben uns jetzt ganz viel Sorgen genommen. Wir bleiben jetzt also erstmal entspannt und verfolgen die weitere Rechtsprechung.
Das wird man wohl erstmal sagen müssen. Es gibt noch weitere Rechtsprechungen, die der EuGH in der Pipeline hat und die wird auch noch relativ interessant sein, denn es wird in der Folge bei der nächsten Entscheidung um diesen Themenkomplex darum gehen, wer ist eigentlich für Plugins auf einer Webseite verantwortlich. Das wird die nächste große Entscheidung sein. Also es gibt noch viele Grundsatzfragen, die auch mit Blick auf die Datenschutzgrundverordnung eine ganz, ganz wesentliche Rolle in der Auslegung spielen werden. Und bis das geklärt ist, geht eben noch einige Zeit ins Land und alle werden sich damit sozusagen auseinandersetzen müssen und schauen müssen, wie man das neue Recht eigentlich interpretiert. Denn nochmal, die ursprüngliche Klage ging ja auf die alte Datenschutzrichtlinie, aber es wird zu erwarten sein, dass das Verwaltungsgericht auch schon nach den Grundsätzen der neuen Datenschutzgrundverordnung dann entscheiden kann.
Und da würden wir uns freuen, wenn die neuen rechtlichen Einschätzungen da sind, dass Sie uns das auch wieder so schön einordnen und sagen, herzlichen Dank bei Michael Neuber, ist der Rechtsexperte beim Bundesverband Digitale Wirtschaft. Gesprochen haben wir hier in eine Stunde was mit Medien bei Deutschlandfunk Nova. Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das crossmediale Medienmagazin,
es
Herr Pähler.
Es ist wieder soweit. Herrlich ist das, denn wir gehen wieder auf Talentejagd. Zum dritten Mal suchen wir euch, wenn ihr neugierig seid, Lust auf Medien habt und euch auch einmal richtig crossmedial austoben wollt.
Ja, es gibt ja wieder so viele Sachen, die will man in seinem beruflichen Alltag immer mal ausprobieren oder wenn man noch nicht im Job ist, sowieso mal das erste Mal wirklich mal jetzt mal auf die Spitze alles treiben. Oder kommt man einfach im Alltag nicht dazu? Und jetzt gibt es die Gelegenheit dazu. Wir suchen wieder 6 Talente, mit denen wir gemeinsam von den Tutzinger Radiotagen berichtet. Veranstaltet von der Akademie für politische Bildung, mit Unterstützung auch von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und das steht jetzt wieder an.
Jetzt bedeutet, es findet im September statt. Bewerbung läuft aber jetzt an und es ist ganz einfach. Wenn euch das reizt, was wir euch jetzt vorstellen, dann könnt ihr euch eben jetzt bewerben. Und damit euch quasi dafür auch nichts durch die Lappen geht, da stelle ich jetzt mal die Fragen an dich, Daniel. Du antwortest aber nur zum Teil.
Ja, ganz genau. Wenn ich bin mit im Orga-Team der Tutzinger Radiotage und das bin ich nicht ganz alleine. Das sind ganz viele andere tolle Radiomacherinnen und Radiomacher aus ganz Deutschland. Und mit im Team ist Inge Seibel. Die Freie Hörfunk-Journalistin war ja schon auch öfters zu Gast bei uns in der Sendung. Viele Jahre auch Mitglied in der Jury vom Deutschen Radiopreis. Sie ist auch mit im Orga-Team. Und wir haben auch jetzt an diesem Projekt mitgearbeitet. Hallo Inge, schön, dass du bei uns bist.
Hallo, grüß euch beide, freue mich.
Hallihallo. Inge, dann fangen wir doch auch mal vielleicht direkt mit dir an. So die Kernfrage vorweg. Warum gibt es denn in diesem Jahr wieder das Talente-Team?
Letztes Jahr konnten wir leider nicht machen, Sebastian, das war sehr schade. Aber wir haben schon so tolle Leute im Talente-Team gehabt, die übrigens jetzt auch schon ganz groß, unter anderem bei Deutschlandradio moderieren oder so. Und wir denken, dass das für die jungen Leute eine tolle Gelegenheit ist, halt mit Chefs und auch normalen Redakteuren zusammen zu sein und sich da einfach zusammen zu unterhalten und dann halt dabei natürlich was zu lernen und uns auch dann eine schöne Seite nachher zu präsentieren.
Das wird bestimmt so sein. Daniel, also das ist ja, hört sich jetzt sehr breit an. Wen sucht ihr?
Also eigentlich suchen wir Leute, die begeistert sind von Medien, also die was mit Medien machen wollen. Ja. Und da ist es total egal, ob das jetzt freie oder festangestellte Hörfunkerinnen sind oder Onlinerinnen, Onliner, Volontäre, Volontärinnen, Campus-Radiomacher oder einfach Studentinnen, Studenten mit und oder ohne Radio-Online-Erfahrung. Wir haben festgestellt, dass es cool ist, wenn wir ein sehr unterschiedliches Team zusammenstellen. Und da ist dann echt immer wirklich für die paar Tage eine tolle Gemeinschaft entstanden, mit denen wir dann zusammen was auf die Beine stellen. Und da befruchtet man sich gegenseitig.
Außer gegenseitig befruchten und auf die Beine stellen, was genau habt ihr mit den Talenten vor?
Wir werden zusammen so machen, dass im Vorfeld der Tutzinger Radiotage treffen wir uns schon vorab zu einem Workshop zusammen mit Dennis Horn, kennst du auch, ne? Da werden wir
irgendwie
ein
sind Cross-Media-Workshop. So begegnen immer wieder im Leben, ne?
Eingespieltes Team.
Wir werden zusammen einen Cross-Media-Workshop machen, wo wir uns überlegen, wie die cross-mediale Berichterstattung aussieht. Das heißt, wir gucken uns die Themen an und überlegen, wie man die im Begleitblock umsetzen kann, damit dann da auch etwas entsteht. Das kann dann ein Videoformat sein, das kann was Textmäßiges sein, das kann was Reportagiges sein, das kann was Audiomäßiges sein und natürlich dann hinterher auch die Berichterstattung hier in Was mit Medien, wie man das umsetzen kann, und dann wird dann während der Tutzinger Radiotage im September daran gearbeitet.
Also man muss sagen, es wird schon auch richtig gearbeitet, Daniel, also es ist ein richtig harter Job. Es ist nicht nur Spaß, sondern da muss ja auch dann am Schluss was bei rauskommen. Also es ist wirklich harte Arbeit, aber macht, glaube ich, am liebsten wäre es mir wieder Daniel und Sebastian, wenn das wieder zwei...
Wer ist Sebastian?
Herr Pehler meine ich natürlich. Am liebsten wäre es mir natürlich, wenn es wieder paritätisch drei Männer, drei Frauen werden, wollte ich eigentlich nur sagen.
Ach so. So fast wie jetzt in dieser Sendung. Aber dann
genau.
lass uns doch nochmal auf das Programm auch sonst gucken. Was steht da sonst an? Konkret.
Ja, ich habe gerade mit Daniel gesprochen. Ich glaube, wir haben wieder unheimlich getroffen, was jetzt gerade zum Beispiel Thema ist. Politisches Framing, was Sprache verrät und wie man sie steuert. Ich denke da jetzt an die Badehose und alles Mögliche.
Gaul und an die Talkshow-Diskussion mit dem Framing, die wir diese Woche hatten und so.
Genau, das wird ein Thema sein. Dazu kommt Dr. Hanne Detel von der Universität Tübingen. Das macht Friederike Herrmann. Die Macht der Missstimmung, die große Gereiztheit. Da geht es halt darum, Daniel, dass wir uns hier online immer mehr bekriegen und es gibt Shitstorms etc. Das wird ein Thema sein. Aber nicht nur das, wir wollen auch ein bisschen Radio-Recycling machen. Das heißt ja immer, früher war alles besser. Das heißt, alte Radioformen neu gedacht. Und vor allen Dingen, wie können wir das von früher heute anwenden? Dazu kommt Professor Horst Müller von der Hochschule Mittweida. Ja, und dann haben wir Workshops geplant. Und zwar einmal, das wird man doch wohl noch sagen dürfen, da werden wir also schauen mit Michael Würz von Zollernalbkurier in Balingen und noch jemand vom Radio wird dazukommen. Wie können wir eigentlich gelassen umgehen mit dieser Gereiztheit? Dann geht es ums Storytelling. Alle kennen ja Sandra Müller, das liegt ihr auch sehr am Herzen und sie hat da auch ganz tolle Leute eingeladen. Da geht es unter anderem auch um Podcasts und wir wollen uns Gedanken machen, weil ja nächstes Jahr, Herr Pehler, da ist ja 30 Jahre Grenzöffnung und friedliche Revolution in der DDR, und wie können wir denn damit umgehen? Können wir da schon was für planen? Und es kommt unter anderem Shiva Schley und da geht es um Audio Skills für Alexa. Wir denken, Alexa ist immer noch ein ganz, ganz großes Thema, da wollen wir unsere Leute in Tutzing auch nicht mit alleine lassen.
Das heißt, wenn ihr nochmal, ihr beiden Orga-Team-Mitglieder, nochmal auch auf die Vorbereitung schaut, waren so Dinge, die ihr auch in Vorbereitung im Orga-Team diskutiert habt?
Also als allererstes, ich habe zu Hause eine Alexa stehen und das Wort Alexa ist so oft gefallen. Weißt du noch, Daniel, wie die immer anfingen mit Alexa, Alexa?
Auch jetzt, wer gerade im Radio zulauscht und eine Alexa stehen hat, wird sich freuen.
Ja, genau.
Alexa, aktiviere Deutschlandfunk Nova. Genau.
Nein, aber wir haben uns auch noch gedacht im Orga-Team, es ist ja so, Radio steht ja nicht mehr alleine da. Daniel, der hier neben mir sitzt, der macht ja auch immer einen Podcast mit seiner Zeitung. Das heißt, ganz viele aus den anderen Medien kommen in das Radio hinein, drängen in das Radio hinein. Und wir sagen deswegen, nennen wir das auch Grenzen überwinden, die Audiowende. Das heißt, wir möchten auch wissen von den anderen, die jetzt auf einmal Audio machen. Sprich, wir werden jemanden von T-Online da haben, nämlich den Marc Krüger, der früher auch beim Radio war. Oder wir werden Leute von Axel Springer Akademie da haben und fragen, was fasziniert euch so an Audio? Was wollt ihr eigentlich machen? Und wir wollen überlegen, was können wir im Radio machen? Wie kann sich das gegenseitig befruchten? Wie können wir Grenzen überwinden, dass es dann vielleicht auch tatsächlich irgendwann die Tutzinger Audiotage sind?
Da bin ich auch mal echt gespannt, wenn man sich das mal nämlich anschaut, beim Thema Audio, dass ja die Begeistertheit, manchmal habe ich so den Eindruck, dass andere Branchen beim Thema Audio begeisterter sind als die Radiobranche. Kann man fast so sagen, ja. Also beim Radio heißt es immer weiter so. Und bei anderen Branchen gibt es da gerade wirklich Frühlingsgefühle. Und ja, das muss man mal zusammenbringen.
Aber weißt du, was mir aufgefallen ist, Daniel? Es sind jetzt bei den anderen Branchen natürlich auch unheimlich oft Leute, die vorher im Radio waren. Denk an die Online-Chefin von Spiegel Online, die Barbara Hans. Die war vorher im Nordrhein-Westfalen im Hörfunk. Das heißt, die bringen auch
Das wusste ich gar nicht.
Ja, natürlich. Die hat dort Club Radio Hammer oder so. Da sind immer mehr Leute in diesen Schnittstellen, die auch schon durchaus die Begeisterung vom Radio mitbringen und die jetzt auch in die andere Welt tragen wollen. Also wir wollen die Grenzen fließend machen, wir wollen die Grenzen öffnen, wir wollen schauen, wirklich positiv, wie kommt das alles zusammen?
Also wenn ich jetzt sage, voraussichtlich, ich wäre jung und interessiert, ich wäre auch gern so ein Grenzöffner oder Befruchter oder wie auch immer. Wie kann ich mich bewerben? Und also wenn ich jetzt das ein bisschen strategisch angehen will, worauf achtet ihr auch? Das würde ich natürlich dann gerne auch bedienen wollen.
Ja, also wer sagt, okay, Grenzen überwinden, die Audiowende, da möchte ich gerne dabei sein im September bei den Tutzinger Radiotagen auf wasmitmedien.de/Tutzing. Und Tutzing schreibt sich T-U-T-Z-I-N-G. Ganz wichtig.
Nicht Tutzingen, bitte
genau.
Nicht Tutzingen.
wasmitmedien.de/Tutzing. Da haben wir auch nochmal die Daten drauf und nochmal das rudimentär zusammengefasst. Und da kann man sich dann ab morgen in ein kleines Formular ausfüllen, wo wir nur 6 Fragen stellen.
Schwierige Fragen?
Nein, das sind so kleine Bewerbungsfragen. Wir wollen jetzt irgendwie nicht, dass man einen großen Lebenslauf da hochlädt, sondern einfach kurz was zum Werdegang, welche Ideen man mitbringt und warum man unbedingt dabei sein möchte. Das ist, glaube ich, relativ zügig ausgefüllt. Und dann werden Dennis Horn und ich uns die Bewerbung anschauen und dann ein hoffentlich mega kosmediales Team dann auch zusammenstellen.
Aber heterogen besetzt nach Geschlecht.
Wir sollten vielleicht noch sagen, das findet statt vom 9. Das heißt also, die crossmedialen Talente dürfen und müssen sogar schon einen Tag früher nach Tutzing reisen. Das wäre dann der Sonntag.
9. September?
Genau, 9. September bis zum 12. Die Teilnehmer reisen dann am 10. an, aber es gibt ja vorher schon die Schulung am 9. September.
Okay, das heißt, jetzt muss man eigentlich nur noch warten auf morgen früh und die Bewerbung reinklimpern bei wasmitmedien.de/Tutzing.
Genau.
Und dann geht's ab.
Vielleicht noch wichtig, Reisekosten werden übernommen, Kost und Logis werden übernommen.
Ja, genau. Also dafür
und Entertainment gesorgt. Durch euch.
Ja, das kann man wohl sagen.
und was auf jeden Fall, was halt auch echt spannend ist, vielleicht so bei den Tutzinger Radiotagen kann man auch nochmal so kurz erwähnen, was ich halt mag, das ist etwas, wo Öffentlich-Rechtliche auf private Hörfunkmacher treffen, von der Volontärin zur Chefredakteurin.
Ja, das ist toll.
Das ist wirklich jedes Jahr wieder aufs Neue eine gute Sache. Ungefähr
und dieses
um die
Jahr,
80 Teilnehmer. Richtig
genau.
Gut.
Und dieses Jahr noch einige Leute eben aus anderen Branchen. Ne? Das ist also, das öffnet sich dann noch mehr Leute, die Podcasts machen. Von Audible ist jemand dabei. Also ich glaube, es wird wieder total spannend.
Und noch ein absoluter Pro-Tipp für alle, die gerne nach Tutzing fahren. Badehose einpacken.
Im September? Ja.
Oder?
Könnte doch.
Bei dem aktuellen Sommer
doch,
weiß man müsste. Das ja nicht. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Wenn ihr sagt, das ist spannend, dann möchte ich mal auch gerne mitmachen, mal einfach reintauchen. Auch wenn ihr sagt, ich habe noch nie was mit Hörfunk oder online gemacht. Ich komme irgendwie... Pella, was gibt es noch für Branchen?
Außer Medienbranchen?
Fernsehen.
Ich möchte auch mal wirklich doch mit reinrutschen. Kein Problem, einfach mal mit bewerben, wasmitmedien.de/Tutzing. Das wird, glaube ich, eine schöne Sache.
Geht vielleicht noch nicht über Alexa, könnt ihr versuchen, Alexa bewirbt mich oder so ähnlich. Auf jeden Fall, wir drücken die Daumen und mögen die Besten dabei sein. Deutschlandfunk Nova hier. Vielen Dank, Inge.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das globale Medienmagazin. Herr Peder, wie bereitest du dich auf die Fußball-Weltmeisterschaft vor?
Ich kann es dir sagen, ich habe diese Vorbereitung erst heute Morgen angefangen. Da habe ich 5 Minuten, als ich hier an der Tankstelle an der Schlange stehen musste, da war alles voll aufgebaut mit Deutschland-Fanartikeln. Die habe ich studiert. Hab mich dann aber entschieden. Ich habe mein 2014 Deutschland-Gummi-Armband wieder rausgekramt. Da steht zwar auf der Rückseite irgendwie Brasilien drauf. Das kann man so wegdrehen und fällt das nicht auf. Das reicht, glaube ich.
Ja, oder? Ja. Und lass das R da stehen und dann ein bisschen die Buchstaben hin und her schieben.
Da, ja, da kann ich vielleicht da kann passt das irgendwie das schon. So rausritzen.
Sind wir schon dann personell quasi in Russland. Mhm. Und ich bereite mich da auch schon sehr intensiv vor. Also, auf redaktioneller Ebene. Ja, ich habe schon erstmal in meinen Bürokalender so einen WM-Kalender rein abonniert, dass ich mir keine wichtigen Termine auf die Spiele lege.
Das ist schlau.
Ja, das ist, glaube ich, schon mal auch nochmal ein Tipp für alle. Und ich wollte mich auch so ein bisschen auf Russland vorbereiten, weil das kann man natürlich auch nochmal wunderbar zum Anlass nehmen. Auch Russland ist natürlich auch viel mehr als jetzt die ganzen Doping-Sport-Schlagzeilen, die es da gibt oder auch die politischen Entwicklungen. Es ist ja natürlich einfach ein sehr, sehr vielfältiges Land. Wie bereitest du dich denn davor, so auf Russland vielleicht, Herr Pähler?
Also ich habe ja seit ein paar Jahren quasi familiäre Beziehung nach Russland. Also eigentlich nach Brandenburg, aber darüber auch in irgendwie gewisse Nähe zu Russland. Und wir haben zu Hause so eine, wie heißt nochmal, diese Matroschka-Puppen, kennst du, die man so ineinander stellt? Ich versuche immer auf maximale Geschwindigkeit die auseinander wieder zusammenzusetzen. Und dann fühle ich mich ein kleines Stück russischer.
Schon nicht schlecht. Nicht
ganz gut, oder?
Ja, nicht schlechter Pähler. Und wir bei
Deutschland. Sogar ohne Wodka. Also das wäre das wär noch russischer.
Ein bisschen lahm, ehrlich gesagt.
Aber egal.
Ja. Wir bei Deutschlandfunk Nova haben auch eine Anleitung für euch. Nicht, wie man diese kleinen süßen Puppen auseinanderzwirbelt und wieder zusammen ohne Wodka oder mit Wodka, sondern grundsätzlich eine Anleitung für Russland. Nämlich mit unserer aktuellen Serie How to Russian. Die neue Folge findet ihr zum Beispiel auf YouTube. Und dieses Mal zu Gast bei uns ist die Politikerin Sarah Wagenknecht. Sie gilt ja so ein bisschen als Russlandversteherin und sie ist bei uns im Interview sehr offen, zum Beispiel über ihre Zeit als Russischlehrerin gewesen, über russische Filme hat sie gesprochen und warum sie in Russland im Gegensatz zu Deutschland nicht so gerne Oppositionspolitikerin wäre.
Die Fragen, die in diesem Interview, die kommen von Kat Kaufmann, die ist geboren in St. Petersburg, lebt jetzt in Berlin und sie ist Gastgeberin unseres Formats. Sie entwirft in diesem Format mit 5 Gästen eine Gebrauchsanleitung für Russland. Das ganze Interview mit Sarah Wagenknecht, das seht ihr auch auf dem Deutschlandfunk Nova YouTube-Kanal. Und wir können sogar dabei tatsächlich richtig was über Russland lernen. Hören wir doch mal rein in das Video.
Das Skurrile dabei, dass die russische Wirtschaft jetzt Dinge wieder produziert, die sie vorher gar nicht produziert haben.
Wie
trotzdem
Käse zum Beispiel.
Ach, dem produzieren sie?
Ja, die müssen jetzt was tun. Meine Freunde waren in Berlin und haben gesagt, oh Gott, wir müssen Käse kaufen. Meine Mutter will französischen Käse, aber den kann man bei uns nicht mehr kaufen. Die produzieren den und nennen den sowas wie Camembert. Die versuchen, die Rezepturen nachzuahmen.
Ja,
oder auch italienischen Parmesan.
Aber trotzdem glaube ich, dass Russland auch erleichtert wäre, wenn die Sanktionen fallen.
Natürlich.
Also selbst wenn dann vielleicht die jetzigen Hersteller von französischem Käse nicht mehr ganz konkurrenzfähig wären.
Also
ich wusste gar nicht, dass russischer Käse ein Thing ist. Ja, das hat mich wirklich fasziniert, habe ich wirklich was gelernt. Und unglaublich spannend, genauso wie das Interview sind auch die ganzen Kommentare auf YouTube.
Ja, also ich finde, was ich dachte, jetzt mal abgesehen davon, dass es, glaube ich, immer diese typischen Kommentare gibt von wegen, also erstmal hat es, glaube ich, so ein paar Seitenhiebe auf die sich ständig bewegende Frisur von Kat Kaufmann gegeben, aber die lassen wir mal außen vor. Und dann ist da noch irgendwie, glaube ich, so ein Stück weit dieses Klischee drin, Sarah Wagenknecht, die ist ja eigentlich ganz toll, aber leider irgendwie in der falschen Partei. Aber wenn man das auch alles mal weglässt, finde ich, kann man aus diesen Kommentaren aber schon rauslesen, dass das Thema Russland und die Beschäftigung damit und wie berichtet man auch darüber und welche Klischees werden da bedient, dass das echt ein krass umstrittenes Thema ist, was auch echt die Leute durchaus trennt. Ne?
Ich habe mal zwei gegensätzliche Meinungen rausgesucht. Lord 80 hat zum Beispiel geschrieben, how to Russian, freundlich, gastfreundlich, hilfsbereit, lügen nicht, glauben an Gott, wollen keinen Krieg, verdammt, das passt ja alles nicht in die Propaganda der NATO-Presse. Oder auf der anderen Seite, Sarah war von Ship to Wreck, Sarah Wagenknecht ist die charismatischste, intelligenteste und bemerkenswerte Politikerin unserer Zeit. Schade nur, dass ihre differenzierte Aussagen nicht differenziert wahrgenommen werden. Entweder kommen Putin-Fanboys und feiern sie nur, weil sie sich gegen Sanktionen ausspricht, oder US-Fanboys wettern gegen sie und behaupten, sie sei ein Russland-Fan. Faktisch sagt sie aber, Russland sollte man politisch nicht nacheifern und so weiter. Also sehr, sehr interessant, dass da auch inhaltlich sehr stark diskutiert wird.
Finde ich auch. Ich finde auch tatsächlich, das war mir so gar nicht bewusst, dass eben Russland so polarisieren kann. Ne? Mhm. Also deswegen, ich kann es nur empfehlen. Ich freue mich auch schon auf die weiteren Teile.
Und zwar immer montags und donnerstags gibt es ein neues Video auf dem Deutschlandfunk Nova YouTube-Kanal. Könnt ihr auch erreichen über deutschlandfunknova.de.
Und in der ersten Folge, da war übrigens Wladimir Kamina zu Gast. Die gesamten Interviews, die könnt ihr auch die Woche über in Ab 21 jeden Abend um 22.30 Uhr in voller Länge hören.
Ah, Mensch. Ah,
toll.
So, das war jetzt auch wieder unser
Bildungsauftrag.
Ja, bleiben einfach dran. Unseren Bildungsauftrag an dieser Stelle wirklich absolviert. Und Herr Peller, ja. Ich freue mich, dass wir heute nichts abschalten müssten, den freien Journalismus nicht abschalten, Russland nicht abschalten,
Facebook-Seiten
nicht abschalten, Talente suchen wir weiter. Mhm. Also eigentlich ist es doch ein sehr fast schon versöhnlicher Ausgang hier dieser Woche, oder?
Es war nicht anders zu erwarten.
Ja.
Oder?
Ja. Das finde ich ganz gut. Hast du noch so ein Schlusswort zur medialen Woche? Was du irgendwie uns noch mitgeben möchtest, was dich beschäftigt hat?
Lass mich kurz überlegen. Ich glaube nicht. Du?
Das ist toll. Ich bin eigentlich dafür,
Donnerstag schon einfach mal mit der Woche fertig sein, ist doch auch nicht schlecht.
Ja, es ist auch so heiß diese Woche in vielen Teilen Deutschlands. Mhm. Ich war ja ein paar Tage im Urlaub in Portugal und dachte ich so, endlich nach Deutschland kommen, endlich heißes Wetter.
Ja.
So, das kann man da schon auf jeden Fall mitnehmen. Und sehr viele Medienkonferenzen finden ja auch zurzeit in Portugal statt. Ich war auf keiner Medienkonferenz und hab wirklich
also
mal Urlaub
wirklich
gemacht.
Nur tatsächlich mit Badehose am Strand.
Ja, genau. Mhm. Und manchmal aber auch mit T-Shirts, weil es einfach zu kühl war. Und jetzt freue ich mich wieder hier zu sein, dass das nicht nur die Mediendebatten heißen, sondern auch das Wetter. Also finde ich, dass man auch jetzt am Donnerstag schon mal die Woche beenden kann.
Das machen wir auch jetzt, genau in diesem Moment.
Und das machen wir dann auch in der kommenden Woche wieder und freuen uns dann auch, wenn ihr wieder mit dabei seid am Donnerstag um 20 Uhr zur eine Stunde was mit Medien. Da gibt es dann wieder neue Gäste, neue Themen, neue Aufreger, die wir abräumen.
Nur leider keine neuen Moderatoren, sorry.
Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.